Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Wer war das jetzt nochmal? Ach so, richtig. Ich, ja. Also glaube ich. Müsst ihr verzeihen, ich habe manchmal schon Probleme, mich an letzten Dienstag zu erinnern. Da ist die Reise, die wir heute vorhaben, ein etwas anderes Kaliber. 5300 Jahre geht's in die Vergangenheit. Zurück bis zu dem Leben des Mannes, dessen Leiche 1991 als Ötzi berühmt wurde. Seine Lebensgeschichte, wie sie gewesen sein könnte. Zumindest die letzten Tage seines Lebens, ist ab Donnerstag im Kino mit Jürgen Vogel als Ötzi himself. Haben wir uns ausführlich drüber unterhalten, er und ich, über diese immense Zeitreise. Und da sprechen wir heute Abend auch in der Sendung drüber. Jürgen Vogel heute Abend unser Gast. Nicht der Einzige, wir quatschen auch noch mit Baran Bo-Odar und Jantje Friese. Das sind die beiden Macher der ersten deutschen Netflix-Serie Dark. Startet diesen Freitag, gucken wir rein. Und fragen die beiden Macher. Dann wollte Anna Wollner noch reingepoltert kommen mit ein paar Film- und Serien-News. Und was sonst noch diese Woche Donnerstag wichtig ist, kriegt ihr auch noch mit auf den Weg. Also, flach atmen, knackevoll ist die eine Stunde Film heute. Brust raus, Bauch rein, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Kurztipp gibt's zur Abwechslung mal zum Beginn der Sendung, habe ich mir so überlegt. Das hat einen relativ einfachen Grund. Donnerstag startet der extrem spannende Mystery-Psycho-Thriller Die Vierhändige in den Kinos. Jetzt der Klopper, ist ein deutscher Film. Ja, ganz genau. Deutscher Genrefilm. Und ich sehe die ersten von euch schon jetzt leicht die Augen verdrehen. Lasst das sein. Wir haben heute zweimal Genre aus Deutschland. Zwei Mystery-Psycho-Thriller. Einmal später als neue Serie, Dark. Und eben jetzt hier als Kinofilm, Die Vierhändige. Geht da bitte ab Donnerstag schon mal rein. Nächsten Dienstag haben wir nämlich Oliver Kienle zu Gast, den jungen Regisseur des Films. Dann seid ihr da schon mal bestens drauf vorbereitet. Und daher jetzt quasi so ein bisschen vorab dieser etwas kürzere Tipp. Es geht um die Schwestern Sophie und Jessica, beides ja, sehr talentierte junge Mädchen am Klavier, die aber als Kinder Zeuge des extrem brutalen Mordes an ihren Eltern werden. 20 Jahre später haben wir ein etwas verzerrtes Bild dieser sehr paralysierenden Nahtoderfahrung. Sophie hat es irgendwie überwunden und will eine erfolgreiche Pianistin werden. Jessica ist aber seit dem Vorfall besessen davon, ihre Schwester vor allem und jedem zu beschützen. Und dann kurz vor einem wichtigen Klaviervorspiel von Sophia passiert das hier.
Sie sind rausgekommen. Irgendwann die Woche.
Setz dich. Sie sind keine Gefahr. Sie haben ihre Strafe abgesessen. Sie kennen uns nicht mal.
Sie werden wieder in der Stadt wohnen.
Sie sind keine Gefahr. Du hast einfach nur Angst. Du musst dich beruhigen. Schau mich an. Schau mich an. Lass ihn, Jesse.
Okay, danke.
Die Mörder der Eltern kommen nach ihrer Haftstrafe frei. Sophie will einfach weiterleben, aber die krankhaft überbehütende, etwas ältere Jessica dreht in ihrem Beschützerwahn völlig durch. Es kommt daraufhin zu einem weiteren tragischen Unfall und dann steht die Welt wirklich komplett auf dem Kopf. Und zwar für die eine der beiden Schwestern, die den Unfall überlebt hat. Ultra spannend gemacht, toll geschrieben, super Kamera, ebenso super Sound und Score. Also wirklich Mystery-Thriller-Profis werden begeistert sein. Eventuell schnallen die, die sich sehr gut auskennen, den Twist im Film etwas früher, als es perfekt wäre. So richtig schlimm ist das aber auch nicht, denn jeden Twist kann man enttarnen, wenn man Erfahrung hat mit dem Genre und halt sehr genau aufpasst. Geht da bitte schon mal rein ab Donnerstag und hört dann endgültig auf zu sagen, Genre können wir Deutschen nicht, wenn ihr es nicht eh schon längst getan habt. Also damit aufhören. Können wir nämlich doch. Die Vierhändige beweist es, ist ab Donnerstag draußen und der Regisseur des Films, Oliver Kienle, ist nächsten Dienstag drinnen. Und zwar hier drin, in eurem Deutschlandfunk Nova. Ein kleines, sehr kleines Dorf. Irgendwo in den Bergen. Eigentlich nur eine Ansammlung von so vier, vielleicht fünf sehr einfach gebauten Hütten. Ein paar Männer, Frauen, Kinder stehen beisammen. Eine Sippe, würde man vielleicht sagen. Ein Säugling wird hochgehalten und mit irgendwas gesalbt. Möglicherweise mit Taufe oder sowas.
Ritam Nehelanu.
Ritam Melka.
Ritam Nehelanu.
Ritam Melka.
Ritam Nehelanu.
Ritam Melka.
Ritam Nehelanu.
Ritam Melka.
Ich übersetze das gerne für euch an dieser Stelle. Ritam Nehelanu Rita Nelka ist das, was da gesagt wird. Was genau das bedeutet, diese Verse, die sie da aufsagen, wir verstehen es nicht. Es gibt auch keine Übersetzung oder Untertitel. Denn die gezeigte Szene im Film spielt vor circa 5300 Jahren irgendwo in den Alpen. Und wir haben heute natürlich keine Ahnung, mit was für einer Form von Sprache und Lauten sich damals so verständigt wurde. Es ist eine Reise zurück in der Zeit, müsst ihr euch mal vorstellen, von heute bis Christi Geburt. Dann nochmal von da aus, genauso lange weiter zurück und dann nochmal gut 1200 Jahre. Wir sind in der Jungsteinzeit. Wir sind im Ötztal und wir sind mitten in den letzten Lebenstagen von Kelab, der 5300 Jahre nach seinem Tod gefunden von zwei Wanderern als Ötzi in die Geschichte eingegangen ist. Regisseur Felix Randau hat sich genommen, was Wissenschaftler bis heute durch die extrem gut erhaltene Mumie über Ötzi herausbekommen konnten und hat diese spärlichen Infos mit einer fiktiven Geschichte angereichert. Aufgrund der Artefakte und Gegenstände, die Ötzi bei seinem Tod in den Alpen dabei hatte, könnte er sowas wie ein früher Priester oder Schamane gewesen sein. Deshalb ist er es in diesem Film, der in der Szene von eben den Säugling tauft oder salbt oder was auch immer. Taufe ist Quatsch, habe ich gerade selber gesagt, dass das Ganze ungefähr 3000 Jahre vor Christus spielt. Herrgott, da gab es überhaupt noch keine Taufe. Aber man nennt das ja so, wenn man so ein kleines Kind da sieht, das irgendwas da auf die Stirn geschmiert kriegt. Also irgend so ein Ritus halt so. Das ist Ötzi, hergeleitet daher, dass er mit diesen Artefakten und Dingen gefunden wurde, da im Eis, im Gletscher, im Abgetauten, im Ötztal. Warum aber jetzt dieser gewaltsame Tod, der ja angeblich auch nachgewiesen werden konnte, die Verletzungen Ötzis Leiche, die darauf hinweisen. Und genau hier setzt dann die Fantasie der Filmmacher ein. Ötzis Dorf im Film wird von einer kleinen Gruppe Männer angegriffen. Niemand überlebt das blutige Gemetzel, also diese ganze Sippe, die wir vorher noch gesehen haben, in diesen paar kleinen Hütten, wird niedergemetzelt. Außer Ötzi, der gerade zur Jagd war. Als er zurückkommt, ist sein Zuhause ein abgebranntes Schlachtfeld. Ötzi packt seine drei Habseligkeiten zusammen, macht sich fährtensuchermäßig auf die Suche und schwört Rache. Natürlich kann man die letzten Tage in Ötzis Leben so erzählen, ne? Kann ja so gewesen sein. Kann halt auch sein, dass Ötzi sich auf der Jagd nach einem Hirsch mit einem anderen Jäger irgendwie in die zotteligen Haare gekriegt hat und von dem dann eins übergebraten bekommen hat. Zig Möglichkeiten, die im Film erzählt wird, ist eine davon. Die funktioniert auch. Auch mit dieser nicht vorhandenen Sprache und dieser grunzlaute Kommunikation. Was ich schade fand, ist einfach die Tatsache, dass wir hier so einen Rachefilm haben, wie wir ihn seit den 70er, 80er Jahren vermehrt aus dem Kino kennen. Egal ob mit Charles Bronson, Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis, heute mit Denzel Washington oder Liam Neeson in der Hauptrolle. Der wirklich einzige klare Unterschied ist das Setting, also diese 5300 Jahre, die Steinzeit, die Tierfellklamotten, die einfachen Hütten und diese Ursprache. Ich hätte mir viel mehr gewünscht, die Zuschauer vor noch mehr vielleicht gesellschaftliche Fragezeichen zu stellen, vielleicht eine Form einer Gesellschaft zu entwickeln, zu erfinden für den Film, die wir heute gar nicht mehr verstehen können, wo man so drin sitzt im Kino, sich das anguckt und denkt, hä? Ich meine, 5300 Jahre, das ist so irre viel Zeit. Vielleicht haben die ja damals total abgefahrenes Zeug miteinander gemacht. So ein, zwei halbmutige Andeutungen gibt es im Film, aber mehr von sowas hätte ich cooler gefunden als eine eigentlich, wenn man so will, 0815-Rache-Story, wie wir sie aus zig Filmen aus dem Jetzt und Hier kennen. Auch deshalb wollte ich gerne drüber reden, über diesen Film, und zwar mit genau dem Mann, der Ötzi ein hübscheres Gesicht gibt als das Mumifizierte, das wir aus den Nachrichten kennen, nämlich mit Jürgen Vogel. Der ackert sich im Film an den Südtiroler Drehorten wirklich durch meterdicken Schnee und Eis. Method Acting in Realumgebung vom Feinsten und schultert auch diese Urzeitrolle. Ihn, diesen Riesenschauspieler und wirklich tollen Gesprächspartner, habe ich wieder mal treffen können. Und das Gespräch mit Jürgen Ötzi Vogel, das gibt's gleich und hier.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich hatte euch den Mann versprochen in eine Stunde Film, den wir eben noch im Film gesehen haben. Also ihr habt ihn gehört, ich habe ihn gesehen als zotteligen, bärtigen, in Felle gehüllten Urzeitmenschen Ötzi. Jürgen Vogel, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, ich freue mich auch wieder. Sehr.
Sag mal, wie stellt man sich eine Zeit vor, die so lange her ist, 5300 Jahre, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann?
Ja, so ist das auch. Aber man muss sagen, dass es wahnsinnig gut geholfen hat, dass wir haben ja angefangen, in dem Dorf auch original zu drehen, was dann für uns gebaut wurde sozusagen. Also die Ausstattung, Filmarchitekten, Requisiteure und so und Requisiteurinnen, die haben natürlich da alles so reingebaut und so gebaut, dass man sich das sehr gut dann vorstellen kann, eben weil du wirklich so ein kleines Dörfchen hast, in dem du da lebst, in dem die Ziegen sind und alles so ist, wie es wahrscheinlich auch zu der Zeit gewesen ist. Insofern hilft das total. Also das hilft uns Schauspielern genauso, wie das Kostüm hilft und die Maske hilft, wenn du dann einfach auch zu dieser Figur wirklich wirst und nicht nur da so trocken rumstehst und so tust, als ob. Das ist natürlich hilft es unheimlich, dass die Umgebung auch was die Natur angeht, da ist, so wie das eben in den Bergen auch war, als da, wo sie Ötzi gefunden haben, da haben wir eben auch gedreht und da ist es einfach auch so, wie es auch im Film nachher zu sehen ist. Es ist einfach unberechenbar teilweise in der Natur.
Da hat sich in den letzten 5300 Jahren jetzt nicht so wahnsinnig viel getan.
Genau.
Aber sag mal, das klingt fast so ein bisschen Method-Acting-mäßig danach, dass ihr dann nicht nur zum Drehen hingefahren seid aus eurem schicken Fünf-Sterne-Hotel, sondern ihr habt dann da auch gewohnt?
Nee, das nicht. Also wir konnten nachts da jetzt nicht schlafen, weil du hast da natürlich, wir mussten natürlich, wir haben am Tag 12 Stunden gedreht, kannst du dir vorstellen, ne?
Ja.
In der Kälte und allem drum und dran. Du musst dann schon auch richtig essen und so, ansonsten hätten wir wahrscheinlich die Strapaze in dieser Kürze der Zeit letztendlich auch nicht hinbekommen. So, also wir mussten schon gut ausgeschlafen und vorbereitet sein. Aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, wenn du irgendwo drehst in einer Greenscreen-Garage.
Ja.
Du machst einen Film wie 300 oder so, der zum größten Teil irgendwo hinter Greenscreen sozusagen passiert ist. Mhm. Ja, und diese Leute, und dann siehst du so einen Film, der spielt dann voll in der Natur und ich weiß nicht was, die atmen da und werden bespritzt mit Wasser und keine Ahnung. Also wir konnten das eigentlich wirklich, weißt du? Also wir waren wirklich außer Atem, weil wir die Berge hoch sind.
Ja.
Wir haben wirklich gefroren, weil es echt arschkalt war und wir haben auch geschwitzt wirklich und so. Also das hilft dir natürlich bei so einem Erzählen so einer Figur.
Jetzt verlangt man ja von euch Schauspielern grundsätzlich, dass ihr euch alles vorstellen können müsst. Du hast auch schon Rollen gespielt, mit Preisen dekorierte Rollen. Da kann man sich auch nur schwer vorstellen, was dieser Mensch wirklich getan hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich in dem Fall gefragt, wie reizvoll wäre das denn gewesen, einmal in der Zeitmaschine zurückzufahren und Ötzi wirklich was fragen zu können. Also was hättest du von ihm wissen wollen, bevor du anfängst, ihn zu spielen?
Ja, ich weiß gar nicht so. Ich manchmal denke ich, dass Worte und Sätze eben. Ich finde es ja interessant. Ich finde es schön, Menschen zu beobachten, vor allem in dem, wie sie agieren. Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo Leute immer ganz viel erzählen und ganz viel reden, was sie tun wollen und was sie tun werden und was sie versprechen. Und
was sie angeblich getan haben.
Genau, was sie getan haben und so, aber nicht tun. Ich finde Sprache manchmal fast so, also gerade mittlerweile, jetzt ist es ja noch schlimmer, aber dieses ganze Gerede und das wenige Tun oder das wenige Empfinden von getanen Dingen, sagen wir mal so, weil dann letztendlich dann doch auch zu wenig passiert ist von dem, was sie versprochen haben. Insofern finde ich das sowieso prinzipiell interessant, Menschen eher zu beobachten.
Also hast du dich darüber ganz besonders gefreut, als du das Drehbuch gesehen hast und gelesen, in Anführungszeichen, hast?
Denn doch, mehr groß gelesen, also es ist wie ein Roman eigentlich.
Ja.
Das ist zu lesen wie so eine große Beschreibung einer Situation und gleichzeitig des Antriebs, warum, was wer macht. Das ist ja im Drehbuch ja beschrieben, weißt du? Da, ne, man weiß ja, warum der losgeht und versucht, Rache zu nehmen und so. Und das ist sehr, sehr gut beschrieben und da entstehen große Bilder im Kopf, auch wenn du sowas liest. So.
Aber die Tatsache, dass es dann tatsächlich nur wenige Worte wirklich zu sprechen waren, vieles davon auch eher so Laute, so eine Ursprache, kam dir dann ja wahrscheinlich sehr entgegen, wenn du sagst, Konzentration auf Mimik, auf Gestik, auf das Tun und nicht auf das Gequatsche.
Ja, das war, fand ich, ist ja genau die Qualität, die so ein Film haben kann, dass du eben trotzdem, du keine Sprache hast und nicht unbedingt weißt, wie er gerade in dem Moment denkt, weil du keinen Anteil hast an seiner Gedankenwelt, aber du kannst es erahnen und das ist so eine Neugierde, die man hoffentlich erwecken kann und der man folgen möchte, wo man so sagt, oder man empfindet eigentlich für ihn mit nach, also so erst wie so eine Art Transporteur für die eigenen Gefühle, die man vielleicht während des Films entwickelt. Das ist nochmal anders, wenn jemand redet, weißt du, jemand kann auch Situationen, manchmal hast du es so, du hast eine Filmfigur und denkst so, wow, krass, und plötzlich sagt er, wie der das empfunden hat, was er gerade erlebt hat. Und du bist eigentlich enttäuscht, weil du denkst, krass, ich habe das jetzt gerade ganz anders empfunden. Mhm. Also das ist bei Ötzi irgendwie ganz interessant, weil ich bin Transporteur auch für das Publikum im Grunde genommen, weil ich eben nicht das manipuliere durch das, was ich jetzt sage, sondern im Grunde genommen können sie in mich alles reinprojizieren, hoffentlich. Also je mehr beim Publikum abgeht, je mehr passiert auch für dich, wenn du den Film siehst wahrscheinlich.
Musste dafür die Handlung, sagen wir mal, relativ einfach gestrickt sein?
Ja, glaube ich schon.
Denn das, was wir sehen, ohne was zu spoilern, es gibt diese Einstellung für die Ewigkeit, die dann daraus resultiert, wie man Ötzi gefunden hat.
Ja, genau.
So, das ist ein ganz wunderschönes Bild. Mhm. Alles, was wir bis dahin sehen,
ist ein Märchen.
Ja, hätte so passieren können. Vielleicht war es ganz anders. Ja, vielleicht war der mit einem Kumpel unterwegs beim Jagen. Die haben sich gestritten und der hat den Tod gehauen.
Vielleicht ist auch ein Unfall gewesen. Er wollte einfach irgendwie ein Tier schießen.
Ja, und ist in seinen eigenen Fall gefallen.
Ja, keine Ahnung. Alles möglich. Also deswegen, nee, aber das ist ja auch schön. Das ist ja auch, also ich meine, das kann eben Film auch sein. Ein bisschen Märchen erzählen. Aber natürlich mit dem Rahmen, dass wir das, was wir wissen über ihn, nicht anders erzählen, sozusagen. Aber ja, ich finde es so. Genau so, wie du es bisher hätte man es eigentlich nicht beschreiben können. Genau das ist es. Das ist die Reise, die nicht zu kompliziert sein darf. Weil gerade wenn du so Emotionen folgst, wie Wut, Sehnsucht, Liebe, Freude, das sind relativ klare und einfache Dinge. Mhm. So, ja, so die sollten oder müssen nicht unbedingt wahnsinnig kompliziert sein, schon gar nicht für einen eigentlichen Abenteuerfilm. Was Ötzi letztendlich auch ist, Der Mann aus dem Eis ist letztendlich auch ein Abenteuerfilm.
Es ist das aufgegriffen worden von euch, was man versucht hat, raus zu analysieren aus diesem Ötzi-Fund, nämlich, dass er ganz offensichtlich so eine Art frühzeitlicher Schamane gewesen sein könnte. Mhm. Ihr greift das auf. Das kriegt ein relativ religiöses Motiv. Mhm. Es wird daraus ein Rachemotiv. Es gibt einen Beschützerinstinkt. Es ist letzten Endes, obwohl es vor 5300 Jahren spielt, eine Geschichte, wie wir sie aus dem heutigen Kino auch kennen.
Denke ich
auch. Das haben wir eben schon gehabt mit dem, man muss die Geschichte recht einfach halten, weil man kein Wort versteht von dem, was er sagt. Trotzdem habe ich mich zwischendurch gefragt, ob es reizvoller gewesen wäre, eine Geschichte zu sehen, die vor 5300 Jahren spielt, die einen moralischen Ansatz darstellt zwischen Menschen, den wir heute gar nicht verstehen können. Weißt du, was ich für eine Richtung meine,
dass wir irgendwas sehen? Aber viele werden das machen, ne? Viele werden das sagen. Ne? Also viele.
Meinst du?
Ja, ich glaube, nicht jeder kann dieses Rachemotiv so nachvollziehen, weil wenn du den Intellekt hast und in dieser Gesellschaft lebst, weißt du ja gut, was sollte ihm das jetzt bringen, wenn er die Leute jetzt tötet? Oder so, oder wenn er versucht, die umzubringen.
Für mich zum Beispiel die allererste Szene des Films, wo der Junge Flöte spielt im Zelt, trotz dessen, was 2 Meter weiter unmittelbar neben ihm passiert.
Ja.
Da habe ich so gedacht, okay, jetzt das ist was, das würde man heute in keinem Film mehr sehen.
Nee.
Ne, dass also Eltern verstecken sich irgendwo im Schlafzimmer, machen die Tür zu. So.
Ja.
Und da hätte ich vielleicht so den Wunsch gehabt, zwischendurch noch mehr solcher Dinger drin zu haben, wo ich dann da sitze und denke, das ist möglich, dass die das damals so gemacht
das stimmt.
Hätten.
Also, man kann die Zeit natürlich nutzen, um, wenn du einen Film machst aus der Zeit vor 5300 Jahren, wo du noch mehr darauf eingehst, zu überlegen, was war der Unterschied eigentlich vor allem zu uns. Ne? So, aber das war halt nicht wirklich Thema dieser Geschichte. Also man wollte das auf jeden Fall auch erzählen, aber das war nicht das Hauptmotiv, weil du musst dich irgendwann auch entscheiden in gewisser Weise. Und dann hätte der Film länger sein müssen, was ich auch nicht schlimm gefunden hätte, aber in dem Fall wollte Felix das nicht. Ich glaube, Felix wollte halt vor allem diese Geschichte auch erzählen, die er jetzt erzählt. So, ne? Aber das stimmt, das ist interessant, dass du das sagst, finde ich auch sehr, sehr klug Und ich glaube, dass wir einen Teil davon auch erzählen, aber eben längst nicht alles, was man hätte machen können. So, das sind dann vielleicht eine Sache, die man noch hätte hinzufügen können. Interessant.
Ich habe mich auch gefragt, Jürgen, als ich dich da gesehen habe, behangen mit diesen Tierfellen im leichten Schneegriesel durch einen österreichischen Bergbach stapfend, wie weit du für den Film so aus deiner Komfortzone eigentlich raus bist.
Ja, schon, aber ich meine Komfortzone ist ja gar nicht so krass groß. Also ich mag das ja ganz gerne, so Herausforderungen. Also ich habe ja auch schon Filme gemacht in weit kälteren Gebieten, so auch längere Zeit draußen und bei echten größeren Minustemperaturen. Aber ich mag das, ich mag so physisches Schauspiel und dann brauchst du da nicht so rumfuchteln, weißt du? Also dann bist du halt wirklich, da frierst halt, du musst dich anstrengen, du musst schleppen, du musst ein bisschen kämpfen und so. Also es ist schon etwas, wo du keuchen und schwitzen und so, das ist schon etwas, was irgendwie letztendlich auch dir sehr entgegenkommt als Schauspieler, weil genau das erzählen wir da. Jemand, der ums Überleben kämpft letztendlich, existenziell lebt, sehr existenziell und reduziert letztendlich lebt. Ganz anders als wir ohne Luxus eben. Und das ist natürlich toll, wenn die Situation während des Drehs auch so ist. Natürlich hilft dir das.
Nutzt du das dann als Gegensatz zu deiner realen Welt? Es hat ja auch oft bei dir in Rollen, die du spielst, so ein bisschen was mit so einer einsamer Wolf-Mentalität zu tun, so der mit sich selbst beschäftigte, sich durch irgendwas durchschlagen müssende.
Ja, das mache ich ganz gerne, ja, das finde ich ganz schön. Aber das macht ja jeder Mensch letztendlich. In gewisser Weise leben wir halt alle alleine auf dieser Welt und müssen versuchen, trotz, natürlich hast du Freunde, Familie, Kinder, Frauen und was auch immer, aber trotzdem gewisserweise lebst du dieses Leben auch mit dir und musst damit klarkommen. Und das finde ich eine relativ interessante Sache, dass du trotz vieler Menschen auch ein Einsamkeitsgefühl haben kannst. Und das haben viele Figuren von denen, die ich da spiele. Aber für mich war das eine Abenteuerreise, eine der gesundesten Dreharbeiten auch, die ich je hatte. Allein die Motive waren ja schon in so einem Erholungsgebiet, also von Südtirol, viel in Südtirol auch gedreht, was wirklich wunderschön ist. Muss man echt sagen, ich bin ein großer Fan der Berge jetzt auch so geworden. Echt jetzt, bin echt am Wochenende dann auch wandern gegangen, 5 Stunden Wandertouren und so. Und dann im Bergsee einmal reingesprungen bei 5 Grad, Alter, wo du wirklich denkst, dir frieren die Beine ein. Das ist unfassbar.
Nicht nur die Beine.
Nee, aber wirklich aber du spürst die Beine mehr als alles andere, glaub mir. Das ist echt krass. Also es ist wirklich ein Erlebnis.
Ganz wichtig, du hast eben gesagt, dieses Einsamkeitsding, das für sich zu akzeptieren und auch anzuerkennen, dass es Einsamkeit gibt, vielleicht auch eine Erkenntnis, die du über die Jahre gewonnen hast, dass auch diese oftmals negativ geprägte Einsamkeit gar nicht unbedingt nur negativ sein muss?
Na, überhaupt nicht. Ich glaube, dass aus dieser Einsamkeit oder der Beschäftigung mit sich selbst und das Bewusstsein darüber, dass du eben auch alleine kommst und alleine stirbst in gewisser Weise und auch viele Dinge alleine mit dir ausmachen musst, so, da kann dir keiner helfen. Es ist schön zu versuchen, nicht wirklich physisch alleine zu sein, aber letztendlich musst du viele Dinge in diesem Leben auch alleine bewältigen. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ganz wichtig ist. Und aus dieser Not heraus manchmal, wie sich das so anfühlt, entstehen eben auch Dinge, so, also Gedanken oder Entscheidungen oder so, die ganz, ganz wichtig sind, weil du eben auch alleine warst. So, finde ich schon.
In diesen 5300 Jahren, seit es Ötzi da im Eis zerhackt hat und der liegen geblieben ist, bis man ihn dann gefunden hat, 1991 war es, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Es ist nicht nur eine Menge Zeit vergangen, sondern es hat sich auch eine Menge verändert. Also wir Menschen haben uns verändert. Wir hocken hier auf gepolsterten Sofa. Denken wir, gut. Vielleicht nicht alles. Von der Mentalität her vielleicht manchmal gar nicht so wenig. Aber unsere Umgebung hat sich verändert. Das zumindest.
Ja.
Verglichen mit dem Wohlstand, in dem wir leben, den wir ja oft gar nicht mehr wahrnehmen, weil er einfach da ist und als normal angesehen wird.
Aber um jetzt mal provokativ zu sagen, das denken die Leute in Syrien gerade nicht. Und genau das ist der Punkt, weißt du? Also es gibt immer Zeiten und Formen, in denen Menschen entweder durch die Natur, durch ihr eigenes Handeln oder ihre eigenen Sozialisierung sozusagen in bestimmten Situationen leben oder auch einfach leben müssen. So. Also wir kämpfen, wenn man es vereinfacht, heute auch noch ums Überleben. Vielleicht jetzt gerade wir beide nicht.
Richtig.
Und deswegen das Erleichterungsgefühl, aber letztendlich zu dem Zeitpunkt, jetzt, hier und heute kämpfen Menschen ums Überleben, ums nackte Überleben, ob das Hungern ist, ob das Krieg ist, ob das, egal, das große Unglück dieser Welt und Leid findet jetzt statt. Also der Mensch ist eigentlich permanent diesen Dingen ausgesetzt, egal in welcher Form. Und das schon vor 5300 Jahren und das eben auch heute. Also, und deswegen ist die Form, wie wir leben in den Gesellschaften, sicherlich neu und neu modern. Aber wenn du jetzt mal 200 Jahre zurückgehst, vor 200 Jahren haben die Menschen schon komplett anders gelebt als wir gerade. Mhm. Noch vor dieser großen Industrialisierung war das Leben komplett anders. Mhm. Und das können wir uns heute kaum vorstellen. Fast war der Sprung fast noch größer, weil das Reduzierte auf die Instinkte und auf das nackte Überleben ist manchmal auch etwas Handfestes, ne? So, also in gewisser Weise.
Total.
Und ich glaube, dass das letztendlich etwas ist, was wir ganz stark auch immer noch sind. Also wir sind instinktiv geleitete Wesen. So. Und unsere Gesellschaft ist aber sehr jung und manchmal passt das nicht zusammen, was wir empfinden und fühlen, zu dem, wie wir glauben, wie eine Gesellschaft eigentlich funktionieren müsste oder moralisch oder Religion, wie auch immer, was wir uns alles da hinbasteln, wie diese Gesellschaft überleben wird. Aber anfühlen tut sich das manchmal trotzdem falsch, obwohl es so anscheinend richtig ist.
Führt letzten Endes zu derselben Frage, nämlich zu der, gemessen an all dem, was du gerade aufgezählt hast, all diese Blickwinkel, die man hat, wenn man einen offenen Kopf hat und einen offenen Blick und Dinge wahrnimmt, hindert dich das manchmal daran, deine eigene privilegierte Situation genießen zu können? Oder?
Nee, ich kann das echt richtig gut genießen. Ich kann das wirklich sehr gut genießen. Also ich weiß das sehr zu schätzen und finde, dass ich in meinem Leben schon so viele tolle Sachen erlebt habe und erleben durfte. Und alleine, dass ich 49 bin und das werden durfte, ist ja schon ein Riesengeschenk.
Ja. Bei mir ist es das Privileg, hier mit dir sitzen und reden zu dürfen und damit beispielsweise meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, ist was ich sehr genieße.
Ich
jetzt,
auch.
Wo du es angesprochen hast, reite ich einen kurzen Moment drauf rum, als du 1985 nach Berlin gekommen bist und bei Ritchie Müller zur Untermiete gewohnt hast. Da ging das alles so langsam los. Mhm. Das war sogar noch, glaube ich, kurz vor Kleine Haie.
Ja, Kleine Haie war viel später. Kleine Haie war im Grunde genommen 90, also 91 kam ich.
Sogar noch 5 Jahre.
91 vorher. Sogar. Ich habe 92 Bayerischen Filmpreis dafür gekriegt. Also das heißt, 1991. Da ich hatte 8 Jahre schon als Schauspieler gearbeitet, bevor ich Kleine Haie gemacht habe.
Und nichtsdestotrotz wirst du nächstes Jahr 50, was man dir selbstverständlich nicht ansieht.
Das ist egal.
Fantastischen
Das
Form,
kann man,
wie du
aber
bist.
Man kann es mir trotzdem ansehen, so, das finde ich nicht schlimm.
Gibt es so eine Zwischenbilanz?
Ja, es ist ein gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, es fing mit 40 auch an oder auch schon mit 30. Je älter ich wurde, je besser habe ich mich gefühlt eigentlich. So vom, es ist wie, als würdest du ein Haus bauen und du siehst langsam das Ende davon und bist aber auch froh, dass du es erreicht hast, also dass du dein Häuschen gebaut hast.
Und das Fundament steht immer noch.
Ja, ja, genau. Und ich habe das Gefühl, viele Dinge verstehe ich jetzt irgendwie und machen Sinn. Mhm. Und ich fühle mich eigentlich da wohl, wo ich hingekommen bin, so wo ich angekommen bin, auch mit mir oder so, bin ich zufriedener, als ich das manchmal vorher war in meinem Leben.
Genauso wirkt es auch.
Das ist
und
gut.
Damit danke ich sehr für diesen erneuten Besuch in eine Stunde Film. Herzlichen Dank,
vielen
Jürgen
Dank
Vogel.
Dir.
Ab Donnerstag für euch im Kino als Ötzi in Der Mann aus dem Eis.
Und viel Spaß auch bei dem Film, weil den Film kann man auch echt, das ist auch eine spannende Reise.
Vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Frau Wollner, bitte.
Deutschlandfunk Nova.
Film News. Suits und vorbei. Gut, damit konnte man rechnen, trotzdem war es bisher ein Wenn-Dann. Jetzt ist das Wenn aber kein Wenn mehr, sondern ein Jawohl und damit wird das dann zum Damit. Wenn ihr noch folgen könnt, die Rede ist von US-Schauspielerin Meghan Markle, über die wir schon länger gesagt haben. Wenn sie sich tatsächlich mit Prinz Harry verlobt, dann wird sie ihre Schauspielkarriere wohl an den Nagel hängen können. Hat sie und hat sie. Sowohl sich mit Harry verlobt, als auch direkt ihren Rücktritt von der Schauspielerei bekannt gegeben. Beides geht offenbar nicht. Prinzessin spielen und Prinzessin sein. Siehe Grace Kelly damals. Die fertige 7. Staffel Suits wird also nicht nur die letzte mit Meghan als Rachel Zane sein, sondern überhaupt das letzte, was wir schauspielerisch von ihr zu sehen bekommen werden, solange das mit Harry hält. Den coolsten Tweet zur royalen Verlobung hat übrigens Meghans Serienehemann Patrick J. Adams abgesetzt, aka Mike Ross. Der schrieb, und mir hat sie gesagt, sie würde nur kurz Milch holen gehen. Nach dem Ende ist vor dem Anfang. Nur damit ihr uns nicht vorwerft, wir hätten euch nicht gewarnt, es wird weitergehen. Immer weiter. Zumindest nach dem Wunsch von Kevin Feige. Den kennt ihr, es ist der Mastermind im MCU, dem Marvel Cinematic Universe. Black Panther ist ja der nächste Marvel-Superheldenfilm im Februar. Dann folgt mit Avengers Infinity War Part 1 der Anfang vom Ende. Das soll ja dann 2019 mit Infinity War 2 groß gefeiert werden. Soll es? Weit gefehlt. Dann kommt nämlich Ant-Man and the Wasp und Captain Marvel und dann Avengers 4. Genau, die Avengers kriegen noch einen vierten Film. Und nachdem, so Feige ist dann, ihr ahnt es, immer noch nicht Schluss. Ändern soll sich vieles, sagt der 13-Milliarden-Mann. Von einigen Helden bzw. deren Darstellern würde man sich dann verabschieden. Stoffe gäbe es nach den dann 22 Marvel-Superhelden-Filmen, aber haltet euch fest, für 20 weitere. Und das ist kein Witz. Diese sollen in den kommenden 10 bis 20 Jahren entstehen. Von einem Ende nach den Avengers sei nie die Rede gewesen. Geht House of Cards weiter? Zumindest ist es nicht völlig ausgeschlossen. Nach dem Dreh von nur 2 Folgen waren die Arbeiten an der 6. Staffel unterbrochen und bis jetzt aufgehoben worden. Schuld war bekanntermaßen der Missbrauchsskandal um Hauptdarsteller Kevin Spacey. Netflix sagte, an einer House of Cards-Produktion mit Spacey wolle man sich nicht weiter beteiligen. Nicht vergessen darf man aber auch, dass ja noch andere Jobs an einer solch großen Produktion dranhängen. Nun haben die Angestellten offenbar eine weitere Nachricht von ihrem Arbeitgeber bekommen, mit der Bitte um Geduld für weitere knapp 2 Wochen. Am 8. Dezember soll nun bekannt gegeben werden, ob die Serie wie ursprünglich geplant mit der 6. Staffel beendet werde. Wenn ja, gilt als wahrscheinlich, dass die bereits fertigen ersten 2 Folgen vernichtet würden und man dann eine Lösung ganz ohne Auftritt von Spacey anstrebt, möglicherweise mit einem getöteten Präsident Underwood, dessen Gattin Claire in der Krise übernehmen müsste. Wir bleiben dran und hoffen bis dahin, dass irgendjemand die laufenden Kosten der unschuldigen Crewmitglieder trägt, die nur abwarten können.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt.
Keine Spur, nichts. Als hätte er sich in Luft aufgelöst.
Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich.
Mystery, Psycho, Thriller. Mit einer kleinen Portion Horror. Und damit haben wir hier, ich versuche hier wirklich, so gut ich kann, mein Wort zu halten, das versprochene Beispiel Nummer 2 für richtig gutes Genre aus Deutschland. Es ist die erste, auf die so viele gewartet haben. Die erste deutsche Serienproduktion für Netflix, geschrieben von Autorin Jantje Friese und dem Schweizer Regisseur Baran Bo-Oda. Vielleicht ein bisschen Ironie des Schicksals, dass die erste deutsche Seriennummer von Netflix den nicht ganz so wahnsinnig deutschen Namen Dark trägt. Aber düster, dunkel oder schummrig wäre vermutlich als Titel für die internationale Vermarktung nicht so gut gewesen. Denn deutsche Serienproduktion hin oder her, Netflix denkt da durchaus mit dem Portemonnaie voll internationaler Geldscheine und bitte, da sehe ich schon wieder die Skeptiker und Zweifler unter euch eine Runzelstirn ziehen. Eine deutsche Serie international vermarktet? Ja, Freunde, das geht. Vor allem bei dieser hier wird das kein wirkliches Problem sein, entweder overvoiced oder untertitelt. Ihr habt hingehört eben, es geht um Kinder, die plötzlich verschwinden und zwar im Wald dieser Stadt Winden. Integriert in das ganze Mysterium sind 4 Familien und zwar auf unterschiedlichste und auch extrem miteinander verwobene Art und Weise. Wichtig ist, die 3 Generationen der Familien spielen eine entscheidende Rolle. Die Großelterngeneration, die Elterngeneration und die Kindergeneration. Denn, und das ist kein Spoiler, das zu sagen, es scheint alles hier mit einer mysteriösen Zeitschleife zu tun zu haben zwischen 2019 und 1986. Ich mag das, wenn die ersten Folgen einer neuen Serie einen erstmal mit hunderten Fragezeichen bombardieren. Andere nervt das total. Ich liebe das. Die beiden Macher, Jantje Friese und Baran Bo-Oda, haben das aber geschickt gelöst, denn die ersten Fragezeichen werden schon geklärt, während sich neue ergeben. Also diese Kettenreaktion, die Dark einfach haben muss, wird schon früh angedeutet und das macht natürlich großen Bock auf mehr. 3 Folgen konnte ich sehen, 10 hat die erste Staffel insgesamt und nochmal, wie bitte? Stranger Things. Meint ihr jetzt, weil Kinder verschwinden und das Jahr 1986 eine wichtige Rolle spielt, zufällig in diesem Mystery-Psycho-Thriller mit leichten Horror-Anleihen? Gut, ich gebe zu, es war auch wirklich meine erste Intention. Ne? Zumal der Look von Dark auch dem von Stranger Things noch extrem ähnlich ist. Was nicht schlimm ist, inhaltlich ist die Serie nämlich trotz allem weit genug vom berühmten Hit entfernt, deren zweite Series-Staffel wir gerade gesehen haben alle. Aber um euch Plagiatspaniker vollends beruhigen zu können, habe ich die beiden Darkmacher zum Interview getroffen und sie selbst mit der Ähnlichkeit dieser Serie zu Stranger Things konfrontiert und sie haben dann natürlich Stellung zu bezogen und das Ganze erklärt, was sie gesagt haben. Und jetzt kommt ein böser Cliffhanger, aber wenn wir mal gemeinsam auf die Uhr gucken, dann wissen wir, dass das nicht anders geht. Was sie mir gesagt haben, hört ihr nächste Woche Dienstag in eine Stunde Film. Dann die beiden Macher von Dark hier bei uns im Interview. Bis dahin gibt's für euch einen glasklaren Empfehlung zum Ausprobieren. Stempel obendrauf. Macht wirklich einen sauspannenden Eindruck, was ich bisher gesehen habe. Gestützt von großartigen Schauspielern wie Oliver Masucci, Jördis Triebel, die mitspielt, Maya Schöne, Caroline Eichhorn, Lisa Vicari, Louis Hofmann. Was ich sagen kann, und da hilft der Vergleich vielleicht ein bisschen, wer Stranger Things Fan ist, wird Dark mit hoher Wahrscheinlichkeit auch total abgefahren finden. Könnt ihr reingucken auf Netflix, erste Staffel ab Freitag und nächsten Dienstag gibt es dann die beiden Macher. Das war's. Eine Stunde Film für diesen Dienstag. Tom Westerholz sagt Danke und Tschüss. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.